Du, die Staatsanwalt und Staatsanwältinnen haben ja auch Ferien, gell?
Ja. Was kommt jetzt?
Ja, ich hatte einen Fall gehabt. Da ist eine Klientin von mir am Wochenende verhaftet worden und ist zu der Brandtour-Staatsanwältin vom Eis. Und dann Antrag von Untersuchungshaft, dann sind wir in die Haftanhörung gegangen, also in den Mafia-Raum, wo man selbstverständlich die harte Trennscheibe hat, weil die sind alle ganz, ganz, ganz gefährlich dort. Und nachher ist die Haft, oh Wunder, endlich mal ist im Kanton Zürich Haft angeordnet worden. Nein, natürlich, selbstverständlich ist Haft angeordnet worden. Und nachher möchte ich zwei Tage später der zuständigen Staatsanwältin anrufen. Und du weißt, man versucht mal den Fall erst mal zu besprechen und vielleicht gibt es Lösungen.
Ja, oder überhaupt mal herausfinden, wer nur nach der Brandtour dann überhaupt zuständig ist. Ja, ich habe schon Fälle gehabt, wo es 6 Monate gegangen ist, dass der Fall vom Brandtour-Staatsanwalt dann beim zuständigen
Staatsanwalt... offenbar ist die gleiche Staatsanwältin geblieben.
Aha.
Und es ist nur wegen Kollisionsgefahr in Haft. Und dann versucht man ja mal den Fall zusammen anzuschauen. Ist es...
Kann man die auffangen, die
Kollisionsgefahr? Gibt es bestimmte Zugaben, dann gibt es keine Kollisionsgefahr? Oder kann man zumindest zeitnähe
Einvernahmen machen?
Parteiöffentliche Einvernahmetermin machen. Und dann rufe ich dort an und dann sagt man mir, ja, die Staatsanwältin ist in der Ferien. Jetzt war die Staatsanwältin für 3 Wochen in der Ferien.
Kein StVK?
StVK, zweimal der StVK angerufen, aber die haben natürlich, die sind natürlich auf StVK für, wenn es brennt, ist klar.
Ja, aber das brennt nicht, ja.
Die sind nicht tief drin gewesen. Und dann beim zweiten Mal mit dem StVK reden, habe ich dann mal ein bisschen meinen Unmut dürfen platzieren. Das ist dann sehr kollegial abgefangen worden. Hat natürlich Verständnis gezeigt, selbstverständlich, dass das nicht gehe. Aber es geht darum, dass man die Zeit, wenn ich wenigstens genutzt hätte für die Terminfindung, weil das ist auch nicht einfach, es sind mehrere Beschuldigte, mehrere Geschädigte. Und also jetzt ist es eigentlich einfach, 3 Wochen ist in dem Fall nichts gelaufen, weil man tatsächlich geschafft hat, eine Brandtour-Staatsanwältin einen Termin zu geben für die Brandtour und nachher geht es in die Ferien. Das ist doch einfach eine Fehlplanung.
Ja, das ist eine Unmöglichkeit und ich kann mir das nur so erklären, dass die Leute denken, mich selber betrifft es nicht, weil nur dann kannst du mit Leuten, die du inhaftierst, so umgehen. Weil wenn uns das selber betreffen würde, sagen wir Staatsanwälte und Richter und Anwälte, dann würden wir doch ganz anders mit diesen Leuten umgehen. Im Sinne von, das würde man uns doch selber nie zumuten. Ja, wir würden ja durchdrehen, wenn wir in Haft wären.
Ja, und man ist parkiert, man weiss, Praxis, Kanton Zürich, bringst du niemanden raus in einer kurzen Zeit. Und da lobe ich mir dann schon die anderen Kantone, was erstmal einfach knallhart praxisgemäß mal 2 Wochen ist, glaube ich, in Basel-Stadt oder zumindest maximal einen Monat anordnet. Und dann muss die Staatsanwaltschaft nochmal liefern und sagen, was hat man gemacht in dieser Zeit.
Ja, gerade am Anfang, wenn der Tatverdacht relativ dünn ist.
Ja, oder wenn es eine Kollisionsgefahr ist, dann muss man das sehen. Also, ich meine, so einen Termin findet man. Punkt.
Also, ich denke mir jetzt im Grunde, ich habe
auch gerade das. Und du siehst in mir, was für eine ruhige Art ich das sage. Bewundernswert, ja.
Ja, nein, du bist ein richtiger Stoiker. Hast du Marc Aurel gelesen? Oder? Anyway, ich habe auch ein Beispiel, und zwar genau das Gegenteil. Seeoberland. Ja. Inhaftierung, Haftanordnung, Verfügung Kund. Noch am gleichen Tag habe ich Terminvorschläge für Einvernahme von der Staatsanwältin.
Grande Oster.
Grande Oster.
Ist Grande Frau W. Staatsanwältin W.
Genau.
Grande W, Grande Oster.
Grande W, Grande Oster. Nein, aber ich verstehe doch auch, wenn du doch eine Strafuntersuchung führst, dann musst du doch einen Plan haben. Und dann weißt du genau, was du noch machen willst. Tack, 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 um den Tatverdacht zu verdichten. Und musst einfach die Ressourcen umkehren.
Ja, vor allem, es geht darum, Kollisionsgefahr, das kannst du nicht parteiöffentlichen. Einvernahmen vermeiden. Und es ist ja, meine Klientin ist ja auch noch einfach berufstätig gewesen, steht mitten im Leben und ist nicht irgendwie einfach, macht sowieso nichts, wenn man mal im Hotel Zürich West ist.
Ja. Also was das diesen Leuten psychisch anrichtet, das tut man gar nicht veranschlagen. Kommen die alle psychisch gestört raus? Vollpumpt mit Medis?
Mit Seroquel oder Seroquel oder Seroquel. Also komm, wir wechseln.
Also,
Artikel 128.
Also lass uns doch schnell vorab kurz überlegen, warum braucht es überhaupt eine Verteidigung?
Wir können es vorher überlegen, oder ich hätte eigentlich gerade den Einstieg zum Überlegen. Früher hat man Verteidigung auch genannt, Gehilfe des Richters oder Organ der Rechtspflege oder schlimmste Diener des Rechts. Und wir vertreten ja, das hat sich vielleicht hat sich herauskristallisiert in unseren Diskussionen, dass wir vielleicht Diener des Rechtsstaates sind. Das ist sicher ein Aspekt für mich von der Verteidigung, wo man unsere Verteidigung braucht, dass man schaut, dass die Regeln eingehalten werden, dass man schaut, dass fair behandelt wird.
Also es ist eine rechtsstaatliche Funktion, die wir haben.
Das hat sicher
eine Kontrollfunktion, die ich auch sehr wichtig finde.
Genau, also das ist sicher mal eine Funktion der vom Anwalt oder Anwältin. Gerade mit der neuen StPO, die wir jetzt seit 11 Jahren haben, mit der grossen Machtfülle bei der Staatsanwaltschaft, umso wichtiger. Und dann, bitte, was meinst du? Ich gebe die Frage zurück, warum braucht es eine Verteidigung in der heutigen Zeit?
Also nein, wichtig ist auch zu wissen, dass die Verteidigung absolute Interesse von der beschuldigten Person verpflichtet
genau, ist. Genau, wie es da steht.
Also braucht da nicht irgendwie objektiv ausgleichend zu wirken, auch wenn das oftmals die beste Art der Verteidigung ist. Aber das wäre wieder ein anderes Feld.
Das ist mehr Psychologie dann wieder, ja.
Genau, und dann ist auch noch wichtig zu wissen, dass die Verteidigung ist nicht an Weisungen von der beschuldigten Person gebunden ist.
Genau.
Also ich habe zum Beispiel auch schon gegen klare Geständnisse von der beschuldigten Person plädiert.
Aber eben, was soll ich sagen? Ich habe es ja vielleicht an anderer Stelle schon mal gesagt, ich stelle mir das immer so ein bisschen dialektisch vor, dass man da eine These von der Staatsanwaltschaft hat, eine Antithese von uns, eben, wo man nicht objektiv sein muss und dass das Gericht in diesen Gegensätzen oder in diesen verschiedenen Darstellungen vom vermeintlich gleichen Vorgang eine Lösung findet.
Ja, und wenn man den Blick von der beschuldigten Person in Blick nimmt, dann ist auch noch wichtig zu wissen, ich meine, die haben null Kenntnis von den Spielregeln, von der Strafprozessordnung. Die haben null Kenntnis von den Delikten an sich, was das umfasst, was die Definitionen sind, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und was nicht. Und durch das kannst du dich ja selber gar nicht verteidigen. Wenn du weder die Spielregeln kennst, noch weisst, wenn etwas strafbar ist, dann kannst du gar nicht entlastend so etwas beibringen, weil du gar nicht weisst, um was es geht. Und dann ein weiterer Punkt ist zusätzlich Belastung, weil du direkt angegriffen bist. Darum ich selber würde mich auch nie selber belasten, weil du dann einfach einen Tunnelblick entwickelst, weil du emotional
derart... Und dich selber verteidigen, meinst du, belasten? Ja. Ich würde mich selber nie selber belasten. Hoffe ich doch, ja?
Nein, ich würde mich selber nie...
Verteidigen, ja. Ja, ich finde, das sind gute Aspekte. Also wir haben sicher auch bis zu einem gewissen Grad ist eine Übersetzungshilfe. Wir haben so die Praxis und die Realität und wie es halt wirkt, versuchen, die Klientin oder dem Klienten beizubringen. Ich meine, im Innenverhältnis wird dann oft auch, wird mir auch beschworen und wie gesagt, ich habe es nicht gemacht oder es ist nicht so gewesen. Und es ist auch, kann auch schwierige Arbeit sein, zu sagen, hey, aber in 2 Jahren, wenn es zu einem Richter kommt, wird man einfach der und der anderen Person glauben. Oder? Das ist ein Fakt. Wir können jetzt versuchen, gegen das anzukämpfen. Ich sage dir, das Risiko ist dort und dort. Oder wir versuchen jetzt einfach, uns zu verabschieden, dass du in dem Verfahren Gerechtigkeit findest, dass man einen Exit hat, wo du mit kannst leben. Ich meine, das ist traurig, aber das ist wahr und das ist ein wichtiger Teil der Arbeit.
Du redest jetzt vom grossen Druck, wo eine Strafuntersuchung per se entfaltet und dann allenfalls noch in Kombi mit der Inhaftierung.
Ja, und auch in Kombi davon, dass es einfach dass es nur eine prozessuale Wahrheit gibt und dass man halt versucht, antizipieren, in welche Richtung es geht, dass man deinen Klienten oder deine Klienten am Schluss, selbst wenn es so war, was die Klientin sagt, nicht wird glauben, geht man jetzt in eine Freispruchverteidigung rein. Oder bis man ins Uröpfel macht falsche Geständnisse. Das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Das ist einfach eine Realität, um ein einigermaßen genehmes Ergebnis zu finden. Ich meine, das ist kein hohes Lied auf der Rechtsstaat, das ist mir schon klar. Oder kein hohes Lied auf die Wahrheit, auf die angeblich materielle Wahrheit, die man versucht zu finden. Aber das ist die Realität, die man uns dann aufhaltet.
Nein, das habe ich auch schon mitgewirkt, die falschen Geständnisse. Also was du jetzt ansprichst, ist quasi die Beratung vom Klienten. Also seine Orientierung über seine Rechte.
Und auch eine Orientierung, vom Klienten, jemand, der sich daran orientieren kann. Mit jemandem, wo er etwas besprechen kann, gerade in ganz vielen schwierigen Vorgängen, ist wahnsinnig schambehaftet. Er braucht eine Ansprechperson, er braucht einen Sparringpartner oder sie, um sich damit auseinanderzusetzen und zu einer
Verteidigungsstrategie, ja, einfach auch mal über mögliche Strategien sich unterhalten und dann sich zusammen überlegen, was ist die Geschichte.
Genau.
Und dann kann man, ist auch ein wichtiger Aspekt, ist immer die Überlegung, Vor- und Nachteil von Aussageverweigerung, Vor- und Nachteil von Geständnis,
die genau, du vorher gerade angesprochen hast. Das ist natürlich dann die klassische Arbeit. Aber jetzt nochmal zum Kern vom 128 vielleicht zurückkommen, dass man eben in Schranken von Gesetz und Standesregeln allein die Interessen der beschuldigten Person verpflichtet ist. Ist ja mal spannend, dass da die Standesregeln überhaupt auftauchen. Oder? Das ist eigentlich Soft Law. Und das Bundesgericht orientiert sich ja nur für eine Auslegeorientierung an der Standesregel. Aber dass das so da ist, das ist doch noch bemerkenswert. Was sind so die Schranken?
Kann man darf ich einen Gedanken fertig machen? Eben, Beratung vom Klienten ist das eine. Das andere von der Verteidigungsarbeit ist dann aber die aktive Mitwirkung am Verfahren selber. Also du musst ja dann die Rechte, die der beschuldigten Person zustehen, musst du auch aktiv durchsetzen, also wahrnehmen und durchsetzen. Es ist nicht einfach so, dass du, also da ist ja das Bundesgericht auch immer strenger mit uns und sagt, hey, ihr habt Interventionspflicht, ihr sind teilweise in einer Bringschuld. Man kann nicht einfach drinnen sitzen und sagen, aha, jetzt passiert das halt und nicht intervenieren.
Ja, das ist aber das heisse Sitzen, gell? Da bin ich gar noch nicht damit einverstanden, aber das ist leider eine Tendenz, die es annimmt, dass wir müssen helfen, dass wir eigentlich zurückgehen zum Diener vom Recht. Das ist eigentlich ein Rückschritt, dass wir ja, helfen, dass das Verfahren nicht nur fair, sondern dass er richtig geführt wird und zwar objektiv richtig geführt wird, indem man moniert, wenn die Staatsanwalt in der Staatsanwalt einen Fehler macht.
Ja, ja. Aber grundsätzlich, ich wollte nur sagen, es reicht eben nicht, wenn du einen Verteidiger hast, der einfach hinsitzt und dich alle Monate irgendwie einmal im Gefängnis kommt besuchen, sondern es kann auch eine unangenehme Arbeit sein, weil du halt aktiv ein Recht musst einfordern musst.
Und es ist auch nicht immer einfach.
Also du musst Teilnahmerecht einfordern, du musst Siegelung verlangen, du musst ganz viele Sachen wissen und aktiv, wo die beschuldigte Person an sich selber gar nicht weiss.
Und man muss bereit sein, sich unbeliebt zu machen.
Ja, natürlich, natürlich. Ja. Dann hast du auch noch eine Kontrollfunktion, aber das haben wir ja eigentlich schon gesagt. Ja.
Was sind die Schranken? Was sind die Schranken? Welche rote Linie darf man nicht überschreiten?
Du, das ist auch wieder ein Riesenfeld. Ich schlage vor, das machen wir in einem separaten Podcast.
Ja, nein, das ist ja da voll im 128 drin. Um das geht es. Jetzt haben wir eigentlich um alles andere geredet, nicht um das, was im 128 steht. Also einfach kurz, Rechtspflegedelikt ist klar, darf man nicht begehen. Man ist ein Anwaltsgeheimnis gebunden und was du schon gesagt hast, ganz wichtig ist die Unabhängigkeit am Klient gegenüber. Ich denke, das sind die wichtigsten. Und wichtig ist mir auch noch da zu sagen...
Gut, aber das so allgemein sagen, das hilft uns jetzt gar nicht weiter. Wir müssen da ganz konkrete Fälle anschauen, wo sind die Grenzen. Wo ist noch zulässige Absprache unter Mitbeschuldigten oder unter Co-Verteidiger und wo geht man in den Graubereich hinein?
Also dann machen wir aber die nächste Folge genau über das, weil das ist für mich die Essenz.
Ja, das sollten wir schon mal noch machen.
Und einfach noch ganz kurz in dem Fall abschliessend, es ist nicht nur das Recht, nur die Interessen der beschuldigten Person wahrzunehmen, sondern es ist eben auch eine Pflicht.
Genau, und damit man das wahrnehmen kann, die Rechte und die Pflichten, hat man einen ungestörten und unkontrollierten Zugang zu den beschuldigten Personen. Mhm. Meinst du, das wird immer eingehalten oder werden wir heimlich auch abgelöst?
Ja, also das wage ich nicht einmal daran zu denken.
Dann haben wir das Recht auf Akteneinsicht. Dann muss hinreichend Zeit für die Vorbereitung gewährt werden. In diesem Zusammenhang ist jetzt mir schon passiert, dass dann sagen, ah, sie haben keine Zeit, ja gut, dann nehmen wir halt einen PG-Anwalt. Und dann muss ich den Leuten einmal sagen, ja, aber hey, ihr versteht, glaube ich, das Konzept von der Verteidigung nicht. Das Konzept ist nicht einfach, dass irgendjemand dort sitzt, der ein Anwaltspatent
das ist, hat. Sie verstehen dann richtig das Konzept von der Wahlverteidigung nicht.
Ja, es kann ja auch ein Amtlicher sein. Aber sie können nicht einfach beliebig für jede Einvernahme, weil der Anwalt jetzt nicht gerade Zeit hat, jemand anderen bestellen.
Man hat auch noch ein Recht auf Zustellungen, man hat auch ein Recht auf Kritik am Staat. Finde ich auch noch wichtig.
Du hast ein Recht, Teilnahmerecht. Also du kannst dabei sein bei zum Beispiel Einvernahmen. Du kannst Beweisanträge stellen.
Aber das ist jetzt eigentlich ein Sammelsurium. Das ist nämlich, weil die Verteidigerrechte nie nicht explizit geregelt sind. Selbst in dem 128 nicht. Das ziehen wir jetzt ja zusammen aus der ganzen StPO. Aber es ist ja gut, wenn wir es da mal erwähnen.
Und ganz wichtig ist für eine effektive Verteidigungsarbeit ist halt das Anwaltsgeheimnis. Das kann man nicht genug oft betonen. Weißt du, das verstehen ja auch Klienten oft nicht. Ja, wieso erzählen sie es meiner Frau nicht? Ja, wieso erzählen sie es einem Mr. X, der anruft, nicht? Und dann einmal klar machen, ja, wir im internen Verhältnis, wir müssen möglichst offen sein. Aber damit das möglich ist, ist eben wichtig, dass das Anwaltsgeheimnis gibt und sie müssen mich explizit entbinden, damit ich jemanden dritts...
Ja, genau, unbedingt. Und das ist ja immer eigentlich oft einer der ersten Punkte, wenn man diskutiert, gerade bei Leuten, die in Partnerschaft leben.
Ja, ja.
Oder bei älteren Verzweifelten, genau.
Und das siehst du dann auch beim Beschlagnahmeverbot. Also die Korrespondenz mit dem Anwalt unterliegt einem Beschlagnahmeverbot.
Ja, hoffentlich.
Ja, gut. Ich habe einmal eine Bundesgerichtsbeschwerde geführt, genau zu dem Punkt. Ich habe gesagt, hey, man hat zwar keine Siegelung verlangt, das war noch mein Voranwalt, aber ihr habt dann einfach alles entsiegelt und dann habt ihr die Anwaltskorrespondenz nicht ausgesondert. Ergo müsst ihr jetzt das noch nachholen. Weil plötzlich in der Einvernahme hat man irgendwelche Anwaltskorrespondenz vorgehalten. Aber das Bundesgericht ist dann auf die Beschwerde nicht einmal darauf eingetreten.
Auf deine?
Ja.
Was für eine Frechheit. Warum denn nicht?
Ja, irgendein Einzelrichter hat irgendwie gefunden, dass...
Ein Dado anscheinend. Die Höchststrafe für Dado anscheinend.
Nein, aber weißt du, ich war so sicher, dass ich den gewinne, so einen klaren Fall, und dann kommt irgendwie drei Tage später ein Nicht-Eintreten.
Ich hatte auch mal einen Einzelrichter-Abweisung in Lausanne, wo ich einfach überzeugt bin, oder wo ich mir den Vorwurf selber machen muss, ich habe es nicht geschafft, ihn auf den entscheidenden Punkt hinzuweisen, weil der entscheidende springende Punkt ist so hochinteressant. Irgendwie ist es dann völlig egal gewesen. Oder es war zu wichtig gewesen, dann wollten sie es erledigen, weil sie sich gar nicht damit auseinandersetzen. Oder möglicherweise war meine Beschwerde einfach wirklich so schlecht gewesen.
Das ich meine, alles rausstreichen. Deine Selbstkritik in Ehren, aber ich gebe dir mal meine Beschwerde zum Lesen. Nein, das ist ja schon noch wichtig, oder? Ich würde auch gerne mit dem Richter reden. Aber weißt du, der unterschrieben hat, der hat wahrscheinlich gar nicht gesehen. Irgendein Gerichtsschreiber hat das gemacht. Und dann weißt du auch nicht, was haben die für prozessuale Erfahrungen? Haben sie mal als Strafverteidiger geschafft? Haben sie mal als Staatsanwalt geschafft? Wie viel Ahnung haben sie vom Prozessrecht? Oder ist es einfach graue Materie, die sie aus dem gescheiten gelben Buch nehmen, vom Schmied, oder?
Mit dem Bundesgericht kann man nicht reden, gell? Kann man nicht telefonieren. Hast du mit denen telefoniert?
Nein, nein.
Verweigert das Gespräch?
Ja.
Muss sich immer schriftlich vernehmen.
Ganz schnell zum Abschluss. Es gibt ja Klienten, die so das Gefühl haben, wenn sie einen Anwalt beiziehen, dann sei das wie eine Art Schuldigeständnis. Ich habe darum mal geschaut. Bei diesen Fällen, die vor Gericht landen, haben 90% der Leute Anwälte. Also approximativ. Dann, wenn man fragt, amtliche oder selbstzahlte, also vom Staatszahlte Anwälte oder selbstzahlte, da haben die Klienten auch oftmals das Gefühl, ah, wenn ich nicht selber zahle, setze ich nicht recht ein. Jetzt muss man aber sehen, dass selbstzahlte Wahlverteidigungen sind 15-20%.
Vor Gericht, vor Schranken?
Ja, immer vor Schranken. Das heisst, 80% der Anwälte arbeiten zum amtlichen Tarif. Und ich glaube, ich kann sagen, da machen die wenigsten einen Unterschied. Also denkst, du machst ja nicht einen Fall und denkst, ah, da habe ich den Ansatz und dort habe ich den Ansatz.
Definitiv nicht.
Das heißt, das weisst du ja gar nicht.
Zumal für Strafverteidigung auch wirklich teuer kann sein. Nicht, dass wir jetzt wahnsinnig viel verdienen. Wir sind ja über eine lange Zeit mit den Klientinnen und Klienten dabei. Aber für die Betroffenen im Mittelstand, ist das fast nicht mehr finanzierbar.
Ja, ist nicht finanzierbar.
Und darum hat man schon die meisten, sind dann auch noch amtliche.
Gut, und dann, was ja auch noch ganz wichtig ist in der Verteidigungsarbeit, dass du möglichst früh Teil des Verfahrens bist. Darum habe ich mal geschaut, wann kommen die Verteidiger ins Spiel. Und von Anfang an, quasi erste Minute, sind 20%. Nach der ersten polizeilichen Befragung sind es etwa 40%. Und nach der ersten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme sind es auch 40%.
Oder sind dort, was sowieso am Schluss von Schranken auch Anwälte hat?
Ja.
Okay.
Ja. Das ist vielleicht noch ein Punkt, den wir schnell aufgreifen können. Warum ist es so wichtig, dass wir von Anfang an in der ersten Minute anwesend sind?
Ja, weil sich einfach ganz viele Weichen können sich dort schon stellen. Stichwort Landesverweisung, Stichwort Siegling. Lebenslängliches Tätigkeitsverbot, Stichwort Siegelung. Das muss man dann entscheiden, ob man Aussagen macht oder nicht, wenn man Aussagen macht und wie man die Aussagen macht.
Darum ist ganz wichtig, dass man sich vor der ersten Einvernahme genügend Zeit herausbedingt, um wirklich das können mit dem Klienten besprechen.
Genau. Und auch dann ist in den meisten Fällen immer noch ratsam.
Im Zweifel hat man es mal.
Einfach mit dem ganzen Schock und der Belastung und Überlastung von allen Beteiligten, auch von dir als Verteidigerin oder als Verteidiger. Es ist nicht nur für den Klienten, Klientin allein im Abstand schwierig. Es ist auch für dich in Abstand gekommen, aus einer neuen Situation versuchen, gute Vorschläge zu machen. Das ist, wenn du einmal darüber schlafst, hast du vielleicht bereits andere Vorschläge, die du machst, was du im ersten Moment denkst, sind die richtig. Also es braucht eben auch für die Anwälte, für den Anwalt braucht es Zeit.
Ja, nicht nur das sowieso. Du kennst ja oftmals die Vorhälte ganz knapp. Oder es kommt dann kommt mal ein Hauptvorhalt und hinten raus sind dann auf noch ganz viele andere Verdachtspunkte da.
Und man kann es kann sich dann fast schon an einem Satz oder an einem Abschnitt, an einem kleinen Statement aufhängen, wie es am Schluss 2 Jahre später vor Gericht, ob es zu einer Landesverweisung, ob es zu einem lebenslänglichen Tätigkeitsverbot oder was immer führt oder nicht. Da muss man wirklich schauen, welchen Samen man setzt.